Liebevoller Vater, wir beten in dem Namen deines Sohnes. Du hast heute Morgen schon zu uns geredet, du hast uns gestärkt, du hast uns gezeigt, dass du die Hoffnung bist, dass wenn uns die Zukunft auch nicht im Blick steht, wir wissen dürfen, dein Plan erfüllt sich, dass du unsere Hilfe bist, unser Beistand. Das ist so wunderbar und damit möchten wir auch in die neue Woche gehen. Damit rechnen wir aber auch jetzt ganz praktisch, Herr, dass du uns segnest, dass du uns die Augen öffnest über dein wunderbares Wort. Amen. Ja, die Zukunft lautet das Thema. Eigentlich dürften wir gar nicht mehr hier sitzen. Ist Ihnen das klar? Weil laut Maya-Kalender ist unsere Welt am 21. Dezember 2012 untergegangen. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ich würde sagen, der Maya-Kalender, ne? Der stimmt nicht. Viele Menschen befassen sich mit der Zukunft. Es gibt Zukunftsinstitute. Es gibt sogar eine Zukunftsuhr. Die zeigt immer an, je nach Weltlage, wie viel es jetzt vor 12 ist. Dann gibt es die berühmt-berüchtigten Wahrsager und Astrologen und so weiter. Und immer wenn man Anfang des Jahres dann in den Zeitungen liest, ja, was hat sich denn erfüllt letztes Jahr, dann stellt man immer das Gleiche fest, unter dem Strich überhaupt nichts. Im Gegenteil, die wirklich tragenden Ereignisse dieser Welt, wie zum Beispiel Corona, das wir hatten, oder jetzt der Ukraine-Krieg, der wurde von Ihnen nicht gesehen. Na, ist auch nur eine Kleinigkeit. Kann man ja übersehen. Kann ja passieren. Unsere Zukunft, wir kennen sie nicht. Menschen, Eltern machen sich Gedanken, was wird aus unserer Welt, was wird aus unseren Kindern oder aus unseren Enkeln, was wird aus meinem Geschäft, was wird aus der Wirtschaft, haben wir morgen noch Brot zu essen? Wie geht das alles weiter? Der Mensch ist da auch sehr belastet und mit hineingenommen. Bei all dem Wirrwarr gibt es einen wunderbaren Vers aus Jesaja Kapitel 45, Vers 11. Da sagt der Herr, fraget mich um das Zukünftige und weiset meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir. Das ist das Beste, was wir tun können. Die Bibel nehmen, die Bibel aufschlagen, die Bibel lesen und diese drei Dinge beachten. Fraget mich um das Zukünftige. Und das ist verbunden mit einer Verantwortung. Weist meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir. Ihr Lieben, das ist unsere Herausforderung. Denn die Christen, die wiedergeborenen Christen mit der Bibel in der Hand, die wissen um die Zukunft, nicht im Einzelnen, aber in den groben Zügen wissen wir genau, wo es lang geht. Und unsere Welt, das Werk seiner Hände um uns herum, die wissen nicht, wie es weitergeht und viele sind schockiert und haben Angst und nehmen Psychopharmaka und so weiter und so fort. Und da sind wir gefordert, ihnen Zeugnis zu geben. Weiset meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir. Das wollen wir doch als Christen tun. Denn wir wissen ganz genau, die Zukunft hat Gott schon in der Hand, vor Augen. Er hat sie geplant, er hat sie niedergeschrieben und er wird sie auch ausführen. Es gibt in der Bibel hunderte, wahrscheinlich tausende von Vorhersagen, die sich nachweislich erfüllt haben, bis ins kleinste Detail, oft Jahrhunderte vorher prophezeit. Und wir haben guten Grund, diesem wunderbaren Wort, das unser Herr Jesus Christus in Person ist, weiter zu vertrauen. Er ist die Zukunft. Und wenn wir jetzt so in unserer Zeit stehen und miterleben, wie die Welt keine Antworten hat auf die großen Fragen und wie sie vieles plant und selber in die Hand nehmen will und am liebsten Turmbau zu Babel wieder errichten will, wir wollen uns einen Namen machen und sie wollen entscheiden, was zu tun ist und Gott am liebsten vom Thron schubsen. Die Zukunft gehört uns, wir gestalten die Zukunft. Und da denke ich an ein Wort aus Psalm 33, Vers 10 und folgend. Steht so locker da. Der Herr macht den Plan der Nationen zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn besteht ewig. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht, glückselig die Nation, deren Gott der Herr ist. Also da werden uns drei praktische Dinge gesagt. Erstens einmal, wir regen uns ja so gerne auf, nicht wahr, über die Welt und über die Regierungen und ach, über all das Chaotische und vielleicht auch ja, bis hin zum Unmoralischen und so weiter und so fort. Und wie die Welt umgeht und wie sie gerecht mit Israel zum Beispiel, wie ungerecht sie geworden ist und wie ja, oft ihre Pläne so schockierend sind. Und dann lesen wir hier, der Herr macht den Plan der Nationen zunichte. Keine Sorge. Der Wille der Welt erfüllt sich letztlich nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was er uns dann sagt, aber mein Plan hier, mein Plan, der erfüllt sich. Für dich individuell, ganz persönlich und für die ganze Welt. Für Israel, für die Nationen und für die Gemeinde Jesu. Und dann das Resultat, glückselig die Nation, deren Gott der Herr ist. Und da möchte ich, dass Sie jetzt vielleicht mal Ihren Namen einsetzen. Der Herr macht den Plan der Nationen zunichte. Du musst keine Angst haben. Sein Plan erfüllt sich. Glückselig bist du, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn der Herr dein Gott ist, dann bist du eingebettet. Mit all deinen Sorgen und Kümmernissen, es ist ja nicht so, dass die nicht mehr da wären. Aber du bist eingebettet in seinem Plan, eingebettet in dem Wort seiner Zukunft. Herrlich. Ich möchte reden über drei Dinge und ich glaube, in allen drei Dingen werden wir das jetzt vor Augen haben und das ist sozusagen die Grundlage. Der Herr macht den Plan der Nationen zunichte, der Ratschluss Gottes aber erfüllt sich sehr wohl. Es geht um die Zukunft Israels und dann um die Zukunft der Nationen und dann auch um die Zukunft der Gemeinde Jesu. Die Zukunft Israels. Da meinen ja auch die Nationen, das letzte Wort zu haben und das höchste Wort und ihre Resolutionen immer und immer wieder. Sogar der Spiegel hat irgendwann Anfang des Jahres einmal geschrieben in Richtung einer ganz bestimmten Politik. Ihr seid gegen jede Diskriminierung, außer sie betrifft Juden und Israel. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Aber jetzt, ich wiederhole mich ganz bewusst, der Herr macht den Plan der Nationen zunichte, sein Ratschluss aber kommt zustande. Wohl dem Menschen, der Nation oder dem Menschen auch im Einzelnen, dessen Gott der Herr ist. Ich bin immer mal wieder eingeladen gewesen in Berlin, um dort ja, in einer Gemeinde Dienst zu tun, meistens so über ein verlängertes Wochenende. Und der Pastor in dieser Gemeinde, immer wenn wir dann einen Tag frei hatten, also tagsüber, abends dann wieder Dienst, aber war meistens dann samstags, dann hat er mich irgendwohin eingeladen. Hat er gesagt, komm, wir fahren an einen schönen See oder wir gucken uns mal den Grunewald an oder eine wunderschöne Berliner Kirche oder den Fernsehturm oder ein Museum. Ich bin auch schon in ehemaligen Konzentrationslager gewesen, sehr erschüttert. Und so habe ich da schon ziemlich recht viel gesehen, eigentlich in Berlin und kam dann wieder mal an in Berlin und dann war er auch am Überlegen, ja Mensch, wo könnten wir denn diesmal hingehen? Und dann sagt er mir, Norbert, ich habe eine Idee, was hältst du davon, wenn wir mal in die Wannsee-Villa fahren. Ja, viele merken da was, nicht wahr? Die Wannsee-Villa, das war im Jahre 1942, das ist jetzt 80 Jahre her. Da wurde die Auslöschung der Juden beschlossen. Und zwar auf industriellem Weg. Und jetzt kamen wir da rein, wunderschönes Gebäude, wirklich herrliche Villa. Kamen in den Saal, wo die da damals saßen. Da saßen, ich meine, es wären 15 Personen gewesen, aus der Wirtschaft, aus der Politik und vor allem dann aus dem Militär, damals Nationalsozialistisches Reich. Und dann sieht man da die Möbel aufs Feinste, die Wände mit wunderschönen Hölzern getäfelt. Und da saßen die da, ich meine 15 Leute, mit Kaffee, Tee und Kuchen, mit Cognac und Zigarren. Und haben so dann da geredet, wie so ein Plauschstündchen, wie man denn am besten 11 Millionen Juden in Europa umbringen kann. Das war der Plan der Nation. Und viele Nationen haben übrigens mitgemacht, ja. Und 6 Millionen, über 6 Millionen Juden sind ja dann auch wirklich grausam ums Leben gekommen. Und dann habe ich ein bisschen gestockt in der Vorbereitung und dann habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mal nach, wie viele Juden in diesem selben, Entschuldigung, wie viele Deutsche in demselben Zeitraum umgekommen sind. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Über 6 Millionen. 6 Millionen 300.000 und. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ja fast biblisch, ja? Alttestamentlich, okay. Ich werde segnen, der dich segnet. Ich werde verfluchen, der dich verflucht. Schlussendlich ist dieser Plan begonnen worden, aber er konnte nicht ausgeführt werden, weil Gott eingegriffen hat. Der Zweite Weltkrieg ging verloren. Das nationalsozialistische Regime wurde gestürzt. Ich mache den Plan der Nationen zunichte. Mein Ratschluss kommt zustande. 3 Jahre später. 1945 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende und am 14. Mai in einem Frühlingsmonat, am 14. Mai 1948, rief man von Tel Aviv aus, hier Staat Israel. Da läuft mir kalten Rücken runter. 3 Jahre nach dem Holocaust. 6 Jahre oder etwa, ja, nach dem Beschluss auf der Wannsee-Konferenz. Stellen Sie sich jetzt nur mal vor, Sie hätten damals gelebt, vielleicht haben sogar welche gelebt, in Ihrem Alter heute vielleicht und in gläubig, und Sie hätten damals den Leuten da gesagt, wäre gefährlich gewesen. Aber sie hätten damals gesagt, immer, du, aber weiß, ich glaube, weiß nicht genau wann, aber ich glaube da irgendwann, das dauert nicht mehr so lange, da gibt es wieder einen Staat Israel. Ja, gesagt, hör mal, wo gehörst denn du hin? In die Klapsmühle. Bist du verrückt? Wo hast denn das her? Guck mal, was hier beschlossen worden ist. Guck mal, was hier passiert. Und du willst genau das Gegenteil behaupten und sagen, dass es wieder sogar zu einem jüdischen Staat kommt, dass ich nicht lache. Ja, das ist, weil das hier drin steht. Darum glaube ich das, weil das hier drin steht. Spurgeon hat das ja geglaubt. Und andere, die den jüdischen Staat selber gar nicht erlebt haben. Die haben aufgrund des Wortes Gottes geglaubt, dass es wieder zu einem jüdischen Staat kommt. Und siehe da, stellen Sie sich mal vor, 3 Jahre später wurde der jüdische Staat gegründet. Übrigens in Tel Aviv. Tel Aviv heißt ja Altneuland, also eigentlich in unsere Sprache übersetzt könnte man sagen Frühlingshügel. Tel Aviv, Frühlingshügel. Das ist ja so, Frühlingshügel, war ja auch im Mai. Ja, also ist noch ein bisschen Humor Gottes dabei irgendwie, ne? War im Mai im Frühling und dann Tel Aviv, Frühlingshügel, das ist ja so ein so, oh, da sprießt alles wieder neu, da wird alles wieder grün, da kommen die Blätter wieder, die Blumen, da wird es bunt und farbig und so weiter, ja? Ja, da entsteht neu Israel. Der Plan, der Ratschluss Gottes kommt zustande. Ben-Gurion rief damals aus, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Ich glaube nicht, dass der Mann jetzt im biblischen Sinn gläubig war, aber er hat da doch irgendwie auch religiös die richtige Ahnung gehabt. Und da dachte ich an Jeremia, weil damit hatte ich mich gestern beschäftigt. Ich musste ein paar Andachten schreiben für einen anderen Verlag und dann hatte man mir die Stellen angegeben, die ich erwähnen muss. Und da kam ich hier auf Jeremia Kapitel 31 und da sagt der Herr, in jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Sippen Israels sein und sie werden mein Volk sein. Also das ist ja noch Zukunft, ne? Das ist Zukunft. Und dann sagt er, wie es dazu kommt. Er sagt dann, so spricht der Herr, erstens das Volk derer, die dem Schwert entronnen sind. Das waren ja die überlebenden Juden aus dem Holocaust, die dann wieder zurück sind zum großen Teil nach Israel. Die sind dem Schwert des nationalsozialistischen Reiches entronnen. Und dieses Volk derer, die dem Schwert entronnen sind, hat Gnade gefunden, wo? In der Wüste. Ja, das war damals, ja, als die Türken Israel verlassen mussten, aufgrund des Sieges der Engländer damals, die Türken hatten überhaupt nichts investiert. Man sagt, ich meine, das Land war ja sowieso schon ruiniert, aber die Türken, die haben es dann noch mehr. Es war wirklich nur Wüste. Wüste oder Malaria verseucht. Und jetzt hat dieses Volk, das da wieder neu hineingebracht worden ist in dieses Land, das hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich erinnere mich, 1909, 66 Familien, die lebten in Jaffa. Joppe damals, Jaffa heute heißt es, ja. Die lebten in Jaffa. Und da gab es Probleme mit den Arabern und dann haben die gesagt, wir ziehen ein bisschen nördlich von Jaffa, 66 Familien, und dann bauen wir da auf einer großen Sanddüne, da bauen wir ein paar Holzhütten, damit wir ein bisschen Schutz haben, so vor der Sonne und so weiter und so fort. Ganz primitiv. 66 Familien, ja. Und der Ort heißt Tel Aviv. Heute zweitgrößte Stadt Israels nach Jerusalem, soweit ich weiß. Und ganz sicher die modernste. Die ganze Welt investiert dort. Wir waren kürzlich noch da. Hat Gnade gefunden in der Wüste. Negev blüht. Früchte und Blumen, ja. Die schicken sogar Tulpen nach Amsterdam. Früchte. Ja, ist unglaublich. Und dann sagt er noch etwas, dann sagt er, wenn das passiert ist, ein Volk hat, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste, ich werde hingehen und Israel Ruhe verschaffen. Und das sagt ja die Bibel auch im Hebräer Kapitel 4, dass der Herr eines Tages zurückkommt und dass er dann die große Sabbatruhe seinem Volk bringt, die jetzt heute noch aussteht. Ja, die Herren dieser Welt gehen. Jesus Christus kommt, heißt es so schön in einem Wort. Und es hat einmal jemand gesagt, ja, die Hoffnung einer Nation kann auch die Hoffnung eines einzelnen Menschen werden. Er wollte damit sagen, ja, guck mal, wenn Gott an Israel, das ja immer wieder versagt hat, so treu handelt und reagiert und es sogar wiederherstellt und seiner Zukunft entgegenführt und seinen Plan mit diesem Volk erfüllt, dann darfst du auch gute Hoffnung sein. Denn das, was Israel erlebt und erlebt hat, das darfst du auch erfahren. Es gibt ja viel zu sagen. Ich habe da extra, habe ich jetzt mal im Neuen Testament, ich habe jetzt alttestamentliche Stelle erwähnt, Jeremia 31, aber ich habe da mal gesagt, mir selber so für mich zusammengetragen, was sagt eigentlich das Neue Testament über die Wiederherstellung Israels? Und wenn man da mal genau liest und sich das alles so herausschreibt, da kommt man auf ganz viele Stellen, wo es im Neuen Testament geschrieben steht, dass Gott die Zukunft mit Israel erfüllt. Zweitens, die Zukunft der Nationen. Die Ratlosigkeit nimmt zu. Der Hochmut nimmt zu. Aber gleichzeitig auch die Angst der einzelnen Menschen. Man darf sich fragen, Corona-Krise, ja, jetzt der Krieg in der Ukraine, was kommt als nächstes? Michelangelo ist ja bekannt, ne? Der berühmte Architekt und Maler und Bildhauer. Der Michelangelo, der hat einmal gesagt, Gott hat uns nicht geschaffen, um uns zu verlassen. Schön. Das glaube ich nämlich auch. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Jetzt mal generell die Menschheit. Gott hat uns nicht geschaffen, um uns zu verlassen. Im Gegenteil, Gott wurde Mensch, um sich auf ewig mit uns zu verbinden. Er hat sich für diese Menschheit, darf ich es mal so sagen, zu Tode geliebt. Zu Tode geliebt. Er ist einer von uns geworden in seinem Sohn, Jesus Christus. Würde er uns aufgeben, würde er ja ein Stück weit sich selbst aufgeben. Nein, er ist Mensch geworden, weil er mit dieser Menschheit einen Plan hat. Und den erfüllt er. Und da habe ich noch eine andere zusätzliche Stelle, Jeremia 28, 29. Auch dies geht aus von dem Herrn der Heerscharen, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus mit der ganzen Welt. Und auch da darf man dann sich Gedanken machen, ja, jetzt gibt es da Beispiele in der Bibel, ja, doch. Doch gibt es, also auch das geschieht vom Herrn. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Viele haben das damals nicht so denken können oder erleben können. Ich denke zum Beispiel an den Turmbau zu Babel. 1. Mose, Kapitel 11, Turmbau zu Babel, schreckliche Sache. Ja, egoistische Sache. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen Gott gleich sein, was wir können selber entscheiden. Aber was daraus wurde, wissen wir ja auch. Besonders die, die jetzt in der Kabine sitzen und übersetzen. Und das war in 1. Mose Kapitel 11. Der Plan der Menschen. Nicht gelungen. Und dann kommt 1. Mose Kapitel 12. Der Plan Gottes. Abraham. Durch dich werde ich alle Nationen segnen. Herrlich. Die Verwerfung Josefs als ein wunderschönes Bild, ja auch im Blick auf Jesus Christus. Ja, der Mann, der wird verraten und verkauft, verworfen und kommt ins Gefängnis. Ich habe mir manchmal gedacht, Mensch, wie machst du dem gegeben? Das ist heute so eine schöne Geschichte, ja, die man auch Kindern so lebhaft vor Augen malen kann, aber wenn man mal versucht, wenn ich das jetzt gewesen wäre, da in diesem dunklen Verlies da, und jeden Tag hoffst du, Herr, hol mich doch hier raus. Warum holst du mich nicht hier raus? Und dann vergeht eine Woche und ein Monat und ein Jahr und 2 Jahre. Und dann wendest du dich an Menschen und sagst dann noch diesem Weinschenk, ja, Du, wenn du wieder rauskommst zum Pharao, erinnere ihn doch an mich, dass er mich hier rausholt. Und nix, alles vergessen. Was für eine Situation muss der erlebt haben. Und dann kommt Gottes Stunde und er holt ihn raus und der Josef wird neben dem Pharao zum mächtigsten Herrscher der damaligen Welt und zum Retter der damaligen Welt und zum Retter seines eigenen Volkes, seiner Familie. Denken wir an Hiob. Hiob, ja, der Mann, weil ich weiß, das sind Situationen, die durchleben sie. Auch sowas von Josef, vielleicht nicht ganz so krass, ja. Aber irgendwo erfahren wir das ja auch alle, dass wir auf Hilfe aus sind und wirklich ganz unten sind und es scheint gar keine Hilfe zu kommen. Und es dauert und es dauert und es dauert. Hiob doch auch. Der Mann war fromm, der war gottesfürchtig. Wir dürfen sagen, er war gläubig, er war gerettet. Und da kriegt der da so einen auf den Deckel. Und dann auch seine Situation, dann betet er. Herr, hol mich doch hier heraus, mach mich doch wieder gesund, nimm doch dieses Jucken und alles, nimm das doch weg von mir. Keine Antwort. Im Gegenteil, da kriegt er noch einen drauf. Und dann fleht er weiter, Herr, ich brauche dich doch, ich bin verzweifelt, ich bin am Ende. Keine Antwort. Und er kriegt noch einen drauf. Herr, schenk mir doch irgendwo Hilfe, Beistand. Drei Freunde. Und er kriegt dann noch einen drauf. Bis fast am Schluss. Aber Gottes Stunde kam. Sehen Sie, das ist es. Die Geschichte Hiobs, die ist nicht umsonst geschrieben. Die hat Gott in die Bibel getan, auch aus seelsorgerlichen Gründen, ja, für dich und für mich. Musst dich nicht wundern, manchmal ist Gott, denken wir, ist jetzt gar nicht da. Aber er hat eben einen anderen Plan. Aber, die Zukunft. Nicht wahr? Ja, hat dann der Hiob auch erlebt. Knechtschaft in Ägypten, der Israeliten. Ja, unter dem Druck der Ägypter werden sie zu einem großen Volk und werden nachher dann, die haben ja auch verzweifelt. Die haben gesagt, Gott ist ja gar nicht da, wie geht's uns denn hier? Wo sind denn all die Verheißungen? Und zum Schluss werden sie rausgeführt und ins verheißene Land geführt, um uns, den Herrn Jesus Christus, den Segen für alle Nationen zu bringen. Und so wissen wir die Zukunft der Nationen, ach, wenn man da liest, in den Prophetenbüchern natürlich, aber auch in der Offenbarung. Oder auch Jesus spricht in den Evangelien von einer Wiedergeburt dieser Erde. Von einer Neugeburt, Neugestaltung dieser Welt. Ach, das dann, stellt euch das mal vor, die Völker, ja, die Obersten der Völker, die Regierungsspitzen, also Biden und Putin und wie heißt der hier in der Schweiz, der Corona? Hä? Naja, Sie wissen. Und Lauterbach, ja? So Arm in Arm marschieren die nach Jerusalem und wollen sich von Jesus Christus. Ist übertrieben, ich weiß, ja, aber Sie verstehen, was ich meine. Das wird mal kommen. Dass die Nationen nach Jerusalem reisen und sagen, wir wollen den Herrn sehen. Und wir wollen von ihm lernen und wir wollen seine Wege für uns erkennen. Stellt euch das mal vor. Heute haben wir doch genau das Gegenteil. Ja, da gibt es viel zu sagen. Oder dass dann eben keine Kriege mehr gibt. Ja? Da werden die Nationen nicht mehr jetzt in dem Sinne neidisch sein und gleich die Waffen zücken. Gerechtigkeit, Friede, Ruhe und Sicherheit wird einkehren. Schöpfung wird befreit, haben wir schon oft darauf hingewiesen. Und das Schöne ist, das Klima auch wird erneuert. Klima wird erneuert. Jesaja 49,10. Wisst ihr, ich bin mir schon meiner Verantwortung als Christ bewusst. Ja? Ich schmeiße auch keine Dose in den Wald oder so. Ja, das mache ich auch nicht. Aber ich mache mir doch keine Sorgen um das Klima. Hat doch Gott in der Hand. Sorgen um das Klima müssen nur die sich machen, die die Umwelt zum Gott erheben, weil sie an den wahren Gott nicht glauben. Und dann müssen sie selber Hand anlegen, damit doch dann die Umwelt auch erhalten bleibt. Und die wird sowieso erhalten. Jeden Regenbogen zeigt uns das, jeder Regenbogen. Gott hat gesagt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das wird alles nicht aufhören. Ja? Saat und Ernte, das wird alles nicht aufhören. Bis zu seinem Tag, bis dass der Herr Jesus wiederkommt. Und dann kommt es zu einer Neugeburt. Oder denken wir an das letzte Buch der Bibel, die Hochzeit des Lammes. Wenn dort geschrieben steht, Offenbarung 19,6, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Also er kommt zurück auf diese Erde, um die Herrschaft anzutreten. Und dann heißt es weiter, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Ich glaube, dass diese Hochzeit des Lammes auf dieser Erde stattfindet, nicht im Himmel. Habe ich noch nirgends gelesen. Wir meinen das immer, ja, die Hochzeit des Lammes ist doch im Himmel, steht aber nicht da. Hier die Reihenfolge hier ist, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Ja, wo tritt er sie denn an? Nicht im Himmel, hat er sie doch schon. Auf dieser Erde tritt er die Herrschaft an. Und dann kommt die Hochzeit des Lammes und das Hochzeitsfest, das meines Erachtens das messianische Reich ist. Das wird ein Hochzeitsfest. Und dann heißt es zu diesem Hochzeitsfest in Vers 9, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist dann eben hier auf dieser Erde. Und das heißt, da werden dann die Nationen eingeladen, um das Hochzeitsfest mitzufeiern. Und das Abendmahl. Jesus hat ja damals seinem Volk übrigens gesagt oder seinen Jüngern gesagt, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich es neu trinken werde in dem Reich. Und damit meint er die Erde. Ja? Also bis, ich werde davon nicht mehr trinken, weil ich jetzt gen Himmel fahre. Aber wenn ich dann zurückkomme, nach so und so viel, vielleicht 2000 Jahren, ja, oder mehr, und ich mein Reich hier aufrichte, dann werde ich es wieder mit euch trinken. Also auch die Nationenwelt hat Zukunft. Natürlich individuell jetzt muss der Mensch sich ja bekehren, sonst hast du keine Zukunft. Wer sich nicht bekehrt, zu Jesus Christus, an ihn glaubt, sich zu ihm wendet, seinen Namen anruft, kapituliert. Und da sind wir beim dritten Punkt dann und auch beim letzten, die Zukunft der Gemeinde. Peter Hane hat einmal gesagt, Christen brauchen nicht, um die Zukunft zu kämpfen, weil sie auf Golgatha bereits erkämpft wurde. Schöne Aussage. Denn wenn ich heute sehe, wie die Welt um ihre Zukunft kämpft, bis hin zu den Christen, und die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, also das ist schon drastisch. Die Zukunft der Gemeinde. Da, als ich mich für das Thema vorbereitete, da bin ich dann abends nochmal, es war schon etwas dunkel, und da bin ich nochmal mit dem Velo, für die Deutschen, ne, Fahrrad, bin ich nochmal eine Runde gedreht, habe ich nochmal eine Runde gedreht. Und dann habe ich das Thema so bewegt, so im Kopf und im Herzen. Und dann fuhr ich auch an so einem großen Plakat vorbei, wie du gezeigt hast, aber ein weltliches. Das war eine Werbung für irgendwas Finanzielles. Und dann sah ich nur, ich fuhr da vorbei, und dann sah ich nur so im Augenwinkel das Wort Zukunft. Oh, da war ich aber schon vorbei. Ja, so schnell wie ich war. Und dann habe ich aber gedacht, nee, jetzt bremst du, jetzt hältst du mal an, und dann fährst du wieder zurück. Und dann guckst du dir doch das mal an, was da draufsteht. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, habe dann auch noch ein Foto gemacht, damit ich den Satz behalte. Und da stand auf dem Bild, also auf dem Bild zu sehen, war eine junge Frau. Und es ging um Finanzen, irgendeine Werbung. Und dann hieß es da, diese Frau sagt, kein Plan für die Zukunft, aber einen 3a-Vorsorgeplan ist doch ganz normal. Also glauben Sie, ich stand vor dem Plakat, ich habe das nicht kapiert. Ich habe gesagt, was ist denn da jetzt normal? Kein Plan für die Zukunft, aber ein 3a-Vorsorgeplan? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Da ist mir so ein Plakat viel lieber, ne? Da wusste ich Bescheid, dass du gezeigt hast, ne, Hans-Jörg? Ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, da weiß ich Bescheid. Aber doch nicht bei sowas. Aber da habe ich mir gedacht, ja, komisch, das ist aber Ausdruck jetzt mal, das ist ein Abbild dafür, Ausdruck für die Hilflosigkeit dieser Welt. Das ist Ausdruck des Dilemmas dieser Welt. Die Welt hat keine Hoffnung, sie kann keine Hoffnung bieten. Die können dir irgendwelche oberflächliche Pläne anbieten und dich damit irgendwie vertrösten, so ein 3a-Vorsorgeplan. Aber jeder Plan des Menschen endet spätestens beim Tod. Und das ist der Punkt. Was im Sterben nicht hält angesichts des Todes, das hat auch nie im Leben gehalten. Es hat vielleicht hingehalten, aber es hat nicht durchgehalten. Echten Halt gibt es nur bei Gott. Wenn manche Menschen meinen, in dieser Zeit des Lebens, jung, kräftig, vital, alles okay, aber wenn das alles mal vorbei ist, die Hoffnung, die du dann hast, das ist die wirkliche Hoffnung. Und das Leben, das du dann hast, angesichts des Todes, das ist wirkliches Leben. Ja? Und die Zukunft, die dir dann offen steht, angesichts der Tore des Todes, das ist wirklich Hoffnung und Leben und Trost und Kraft. Darum, Gott hat ja auch einen Plan. Er hat ihn mit Israel, er hat ihn mit der Nationenwelt, er hat ihn mit der Gemeinde, er hat ihn aber auch mit jedem Menschen einzeln gesehen. Und den darfst du ergreifen. Den darfst du ergreifen. Und da gibt es eine wunderschöne Stelle, und das ist jetzt auch, da weiß ich, woran ich bin. Nicht dieses komische Plakat da. 1. Timotheus 6, 19. Da heißt es, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ja, da wissen wir, wo, ja, ist Klartext. Also Gott sagt uns, hör mal, ergreife das ewige Leben, das ist Jesus Christus in Person. Und wenn du das tust, dann hast du eine Grundlage für die Zukunft. Denn er ist die Tür dafür. Als wir in Holland waren, hatten wir da an einem Ort auch so ein Wochenende der Dienste und jemand machte da die Einleitung, hielt dort die Einleitung und er brachte dann ein Beispiel und er sagte, ja, da wäre ein großer Fabrikant gewesen und da wären Besucher gekommen, mehrere Besucher und die hätten seine Firma, seine Fabrik besichtigen wollen. Und das hat er dann auch gemacht, sehr nett, sehr freundlich, er hat ihnen die ganze Firma, die Fabrik gezeigt, alles zur Besichtigung. Und dann ist er mit ihnen so auch ein bisschen rausgegangen, so Außengelände und dann hat er gesagt, seht ihr mal, ihr müsst wissen, alles da, soweit ihr gucken könnt in den Osten, soweit ihr seht, da gehört alles mir. Und wenn ihr da in den Süden guckt, da unten, bis an die Grenzen da unten, das gehört auch mir. Ja, wo ist denn Süden? Da, ne? Und da ist Süden. Ja? Und in den Westen, das gehört mir auch. Und im Norden, das gehört auch mir alles, soweit ihr gucken könnt. Oh, da waren die begeistert und war ja auch, mein, was der Mann sich da aufgebaut hat und so, war ja auch wirklich lobenswert. Aber dann kam einer der Gäste, der ging dann zu ihm hin, zu dem Fabrikbesitzer, nahm ihn dann etwas auf Seite und fragte ihn dann, ja, lieber Herr, das ist ja wirklich toll, was Sie hier aufgerichtet haben und dass Ihnen so viel gehört. Ihnen gehört das alles da im Norden und im Süden und im Osten und im Westen, aber darf ich Sie mal fragen, was gehört Ihnen denn da? Da oben, oberhalb. Wie die Geschichte dann weiterging, weiß ich nicht. Aber es hatte ihm sicherlich etwas zu sagen. Und das ist eben die Hoffnung der Christen, die liegt da oben. Wir besitzen hier vielleicht nicht so viel, aber unser wirklicher Besitztum, unser Bürgerrecht, ja, das befindet sich da oben im Himmel. Kolosser 1, 5. Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln. In den Himmeln, also der Bereiche, da ist er grenzenlos. Von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das nenne ich Hoffnung. Ja, eine Hoffnung im Himmel. Das ist mir so nah gegangen, weil es gab da eine Dokumentation, ist schon wieder länger her, über den damaligen Absturz da der Swissair-Maschine. Halifax, glaube ich, war das, ne? Ja, und vor der kanadischen Grenze oder Küste. Und das sind ja, ich glaube, 229 Personen sind da ums Leben gekommen, also alle, aus 44 Nationen. Und die Passagiere haben nichts davon gemerkt. Das hat sich alles im Cockpit abgespielt. Und dann hat man nachher natürlich recherchiert, ich glaube, nach 4 oder 5 Jahren hat man entdeckt, es war wahrscheinlich nur ein Funke. Ein Funke eines Kabels. Es hätte eigentlich nicht sein dürfen, wenn richtig und so, aber des Bordunterhaltungssystems. Ein Funke übergesprungen und irgendwie dann ist ein Qualm entstanden, Feuer entstanden und Cockpit und so weiter. Und dann sind die abgestürzt. Gut. Ja, da habe ich mir auch gedacht, kann man auch geistlich anwenden. Manchmal ist es nur ein Funke, ne? Manchmal nur ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. War ja nur eine Frucht. War ja nur eine Frucht. War ja nicht viel. Das hat alle zum Absturz gebracht. Manchmal ist nur ein Schritt, kann unheimlich viel Schaden anrichten. Alles kaputt machen, ein ganzes Leben. Im Unterhaltungssystem. Ja, wir müssen unterhalten werden. Aber Entschuldigung, das, nee, nicht Entschuldigung, gehört auch dahin. Aber was mich so erschrak war, man hat dann die Familienangehörigen, die Überlebenden interviewt, und das ist ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, so 20 Jahre, 25 Jahre her. Und wie hoffnungslos die heute noch sind. Das ist mir nachgegangen. Zum Teil hysterisch, verbittert, weil die Angehörigen so umgekommen sind. Da sage ich, ja, aber da sieht man, du hast keine Hoffnung. Das kennen wir als Christen doch auch. Niemand von uns wird lachen, wenn die Ehefrau stirbt oder der Ehemann. Ja, vielleicht auch, aber in der Regel jedenfalls nicht. Oder ein Kind verunglückt, tödlich. Aber durch die Hoffnung, die wir haben, können wir ganz anders damit umgehen. Und wir wissen, wir sehen uns wieder. Er oder sie ist aufgehoben in dem Reiche des Christus. Zwar nicht mehr gegenwärtig hier, aber ist er da. Also da ist doch die Hoffnung, die trägt, ja, für die Zukunft. Und darum auch Freude, Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude. Seht, da muss ich nicht verbittert sein. Da darf ich Hoffnung haben, da darf ich eben Freude haben und Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also ein Gott der Hoffnung, der macht mir dadurch Freude und Frieden und ich werde dadurch überreich in der Hoffnung, Kraft des Heiligen Geistes. Das sind Aussagen, Mann, oh Mann. Unsere Hoffnung gründet sich nicht auf die Erde. Denn Hoffnung ist immer so stark, worauf sie sich gründet. Und wenn wir unsere Hoffnung hier in diese Welt setzen, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist es nicht. Aber als Christen haben wir Grund, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Es hat einmal jemand gesagt, Hoffnung ist wie eine Brücke, die uns ans andere Ufer trägt. Das ist schön. Hoffnung ist eine Brücke, die uns ans andere Ufer trägt. Und darum meine ich, wir sollten unser Diesseits, ich hoffe, Sie können mir folgen, wir sollten unser Diesseits mehr vom Jenseits betrachten. Dann fällt es uns vielleicht leichter. Wir sollten unsere Gegenwart mehr von der Zukunft her betrachten. Ja, wenn es jetzt auch einen schweren Weg geht, wo man überwinden muss oder wo man wirklich Not leidet oder vielleicht alt wird oder gebrechlich und so weiter. Und dann von der Zukunft her betrachten, das ist doch etwas ganz Wunderbares. Zum Beispiel, ich habe es schon erwähnt, Philipper Kapitel 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Sie sind doch, wer von Ihnen ist Schweizer Bürger? Die meisten sind Ausländer hier, glaube ich. Ja, Sie sind Schweizer Bürger. Es gibt auch Ausländer, die haben sich dann eingebürgert, ne, in der Schweiz. Ja, die werden ja nicht mehr rausgeschmissen. Ist Ihr Bürgerrecht. Ist Ihr Bürgerrecht. Sie können bestraft werden, ja. Aber Sie werden nicht mehr entschweizert. Da kommt keine Löcher in den Käse. Sie werden nicht mehr entschweizert. Dein Bürgerrecht ist im Himmel, du bist eingetragen. Da oben liegen deine Dokumente. Das Unterpfand ist der Heilige Geist. Wenn du diese Erde verlässt, bist du da oben. Also schau auf deine Zukunft. Sie steht in der Bibel. Sie ist begründet in Jesus Christus. Und wenn du derzeit durch unheimlich viel Not gehst, durch Fragen, Selbstzweifel, verzag nicht. Es war wunderschön einleitend, ja, wie das ermutigend sein kann. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Und ich führe jetzt mal hinzu, ich bringe dich auch zum Ziel. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und darum schließe ich mit einer Aussage von Arno Clemens Gebelein, der hat einen Bibelkommentar geschrieben. Und der schreibt, ich zitiere zum Schluss, wir sehen auf den kommenden Sturm, der alles in einen Abgrund von Hoffnungslosigkeit stürzt. Wir schauen noch einmal. Und wir sehen einen herrlichen Sonnenaufgang. Der Morgenstern erscheint. Der Bote des Tages und die Sonne in all seiner Herrlichkeit. So komm, du Hoffnung der Hoffnungslosen. Du Hoffnung Israels, du Hoffnung der Welt, aller Nationen, der ganzen Schöpfung. So komm, Herr Jesus. Wollen wir es gemeinsam sagen? Bei drei. Laut. Eins, zwei, drei. Es spricht der liebste Zeug. Ja, ich komme bald. Amen. Gott segne Sie.